Die wirtschaftlichen Einbußen durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus sind gewaltig. Manche Politiker und Wirtschaftsexperten befürchten, dass es noch schlimmer wird als in der Finanzkrise 2008-2009. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind bis Ende April mehr als 10 Millionen Menschen zur Kurzarbeit angemeldet. Betroffen ist damit fast jeder dritte Beschäftigte. Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen sehr stark gestiegen. Im April lag sie um 400.000 höher als im April 2019. Zur Angst um die Gesundheit kommt damit für viele Menschen die Angst um die finanzielle Existenz. Darüber wollen wir sprechen heute Abend. Was haben Sie in den vergangenen Wochen erlebt? Wer hat Ihnen geholfen, wenn Sie Hilfe brauchten? Haben Sie durch Improvisation trotzdem weiter Umsatz machen können? Oder hat Ihnen Ihr Vermieter vielleicht die Miete erlassen? Wie gehen Sie mit den Folgen von Kurzarbeit um? Oder konnten Sie vielleicht selbst jemanden unterstützen? Zum Beispiel Ihren Buchhändler im Ort oder Ihr Lieblingsrestaurant. Wie kommt man finanziell klar in dieser Krisenzeit? Das ist unser Thema heute in SWR 2 Tandem. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns oder stellen Sie Ihre Frage an unseren Experten im Studio. Frank Paumann ist seit 20 Jahren tätig bei der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart. Mir jetzt von dort zugeschaltet aus dem SWR in Stuttgart. Guten Abend, Herr Paumann.
Guten Abend, Herr Elsässer.
Herr Paumann, kommen mehr Hilfesuchende zu Ihnen als vor Ausbruch der Pandemie?
Also zunächst mal war es ein ganz interessantes Phänomen, dass als die Pandemie ausbrach, ja so das ganze Land in so eine Art Schockstarre verfallen ist. Das kann ich von mir selbst auch berichten. Auch wir waren ja erstmal ein bisschen überrascht. Und wir halten also nach wie vor 4 Blöcke, 3 Vormittags-, 1 Nachmittagsblock auf, wo man uns jederzeit anrufen kann. Und in der ersten Zeit der Pandemie kamen einfach kaum Anrufe. Es war wirklich so ein gruppenpsychologisches Phänomen, dass die Leute, die jetzt ja vielleicht eigentlich Zeit hatten, aber erstmal zu Hause waren und gar nicht wussten, wie damit umgehen. Mhm. Es ging dann im Übrigen ein bisschen weiter, als die ersten Lockerungen kamen. Da wurde dann sehr viel angerufen und da hörte man auch wirklich raus, die Leute wollten erzählen, die waren irgendwie lange eingesperrt, mehr oder weniger, hatten nicht so viel und man hat also gar nicht so viele Anrufe und so viel Redebedürfnis in der normalen Zeit unterbringen können.
Und worum es da im Einzelnen geht, auch was die Arbeit der Schuldnerberatung ausmacht, darüber werden wir gleich noch mehr erfahren. Und Stichwort erzählen, das ist schon ein gutes Stichwort. Das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eben heute Abend auch. Wie kommen Sie finanziell durch die Corona-Krise? Was haben Sie erlebt? Darüber möchten wir mit Ihnen sprechen. Herr Paumann, Sie haben es vorhin schon angedeutet, aber erzählen Sie ruhig nochmal, wie Ihr Arbeitsalltag derzeit so aussieht. Denn das ist ja eigentlich eine Tätigkeit, bei der persönliche Gespräche wichtig sein dürften.
Ja, wir sind natürlich angesichts der Corona-Sache auch angehalten worden, die persönlichen Kontakte möglichst herunterzufahren. Unsere Arbeit geht natürlich dadurch alles langsamer. Wir machen viel im Schriftverkehr, auch über Postverkehr. Wir schicken Formulare, die 2 Tage brauchen, bis sie bei den Klienten ankommen. Die brauchen dann 2 Tage, um die zu unterschreiben. Dann nochmal 2 Tage, bis es wieder zurück ist. Vorher saß derjenige vor mir, man hat ihm ein Formular hingelegt, eine Vollmacht zum Beispiel, damit wir überhaupt tätig werden dürfen. Und das war nach 5 Sekunden vergessen. Auch sind wir dabei, nach Möglichkeit trotzdem den Betrieb weiterlaufen zu lassen. Das heißt, auch neue Beratungen wieder anzufangen, die in der Regel, haben Sie schon richtig erkannt, mit einem persönlichen Gespräch beginnen, um sich einmal kennenzulernen, um auch die Situation des Klienten zu kennen. Wie ist er da hingekommen in die Schuldensituation? Was hat ihn dahin gebracht? Wie hat er sich inzwischen gesammelt? Wo sind Probleme? Wo fangen wir als erstes an? Und das alles findet nun telefonisch statt, sehr ungewohnt und auch etwas befremdlich, muss man sich auch erst dran gewöhnen, dass man ja doch auch sehr persönliche und eigene psychische Betroffenheit am Telefon einem Fremden mitteilt, den man so gar nicht sieht. So sieht gerade die Tätigkeit bei uns aus. Vielleicht ein Wort noch zur Corona. Weil nämlich, man sagen muss, bei uns schlagen die Nachteile, die sich jetzt alle ergeben, ja vermutlich erst in 2 bis 3 Monaten auf. Mit dem Schutzpaket des Bundestages vom 27. März 2020 ist ja für alle Ratenzahlungen, für Miete und für auch Stromverträge für 3 Monate eine Kündigungssperre, eine Stundung angeregt worden. Wohlgemerkt, es ist nichts erlassen worden, also das vielleicht noch als deutlicher Hinweis an die Personen draußen, die jetzt Probleme haben. Dieses Schutzpaket sagt nicht, ihr braucht das nicht zahlen, das sagt nur, ihr dürft das später zahlen. Man weiß auch noch nicht, jetzt noch nicht, ob die Politik im Juni, Juli nochmal nachlegt. Aber die Probleme, die sich dadurch ergeben, die ergeben sich vermutlich erst im August oder September. Und insofern haben wir unseren Peak noch vor uns.
Und wo liegt der im Moment? Also Sie haben schon gesagt, nach so einer anfänglichen Schockstarre hätten die Leute dann doch wieder angefangen, sich bei Ihnen zu melden, hätten auch viel Redebedarf gehabt. Also wie viele Fälle haben Sie denn so im Schnitt derzeit?
Ja, man muss da zuerst einmal bitte unsere Arbeitsweise
oder Kontakte, sagen wir mal.
Ja, man muss unsere Arbeitsweise so ein bisschen unterteilen. Ich kann an der Stelle auch gerne die Schuldnerberatung kurz vorstellen. Wir haben also, wie schon gesagt, 4, 3 Vormittags, 1 Nachmittagsblock während der Woche, wo man einfach anrufen kann, früher auch einfach hinkommen konnte, nun aber jederzeit anrufen kann, sodass jeder, der Sorgen und Nöte hat, bei uns auch tatsächlich sofort einen Ansprechpartner findet. Unsere Nummer ist die Durchwahl 44, Hilfe finden Sie aber auch im Internet, Schuldnerberatung Stuttgart. Und da kann man einfach anrufen. Dort klären wir aber nur erste Maßnahmen. Wir fühlen uns noch nicht zuständig für diese Person, sondern überlegen, ist das einer, der zu uns in unsere Warteliste aufgenommen werden kann oder ist der beim Anwalt besser aufgehoben oder geht es vielleicht um einen Selbstständigen, der uns gar nicht braucht, sondern direkt in eine Regelinsolvenz gehen könnte. Und wir sortieren dort quasi so ein bisschen vor, geben Erste-Hilfe-Tipps. Manchmal stellen wir auch fest, dass gar keine Verschuldungssituation vorliegt, also keine Überschuldungssituation, sondern nur eine Verschuldungssituation, geben Tipps, wie man langfristig damit hinkommen kann. Das ist der eine Teil der Arbeit. Und da kann man sagen, dass so zwischen 15 und 20 Kontakte pro Block, also 4 Blöcke, wären quasi so 80 Anrufe pro Woche bei uns normal sind. Der zweite Teil ist dann eben das, was wir die weiterführende Beratung nennen. Dort nehmen wir dann einen Klienten nach dem anderen dran. Die kriegen einen konkreten Berater zugewiesen und der kümmert sich so lange um diesen Fall, bis man eine Lösung gefunden hat, wenn zur Not das auch nur die Verbraucherinsolvenz ist.
Wer meldet sich denn vor allem bei Ihnen?
Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Die Frage ist irgendwie, wann melden sich die Leute? Ja, rufen die sehr früh an oder rufen die erst an, wenn schon ja das Kind in den Brunnen gefallen ist? Und da kann man sagen, dass sehr viele Menschen aus meiner Sicht zu lange versuchen, ihre Sachen selbst zu regeln. So ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass viele junge Leute, die so mit 20, 22 Schulden machen, glauben, das schaffe ich alles und das kriege ich alles hin, die dann aber doch schon so ein bisschen so hoch sind und die dann so mit 29 und 30, nachdem sie 10 Jahre lang versucht haben, das hinzubekommen, mehr oder weniger, sage ich mal, zähneknirschend dann doch bei uns anrufen und sagen, hallo, ich brauche doch Hilfe. Das finde ich immer ein bisschen betrüblich, weil man hätte schon mit 22, 23 da helfen können und dann wären nach 5 Jahren oder nach 3 Jahren alle Sachen schon vorbei und die hätten bis dahin auch ein fröhlicheres Leben gehabt.
Gibt es sowas wie eine Stammkundschaft altersmäßig, also eine bestimmte Alterskohorte, wo besonders viele Menschen ihre Hilfe in Anspruch nehmen, weil Sie jetzt gerade überraschend junge Menschen genannt haben?
Also wir haben natürlich so eine Bauchfigur nach oben hinweg, nach unten hin verdünnt, weil, wie gesagt, die unteren Leute, die jüngeren Leute erst noch sehr lange auch versuchen, das selbst hinzubekommen. Nach oben hin wird es natürlich auch einfach dünner, weil da nicht mehr so viele Menschen sind. Wir sind aber gerade in dem letzten Jahr, haben wir gerade das Thema Schulden im Alter gehabt, was zunehmend neu in den Fokus rückt. Altersverschuldung, die Renten sind nicht mehr so, wie sie einmal waren. Gerade die Personen, die im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, haben eine Rente, die im Alter auch durch Grundsicherung aufgestockt werden muss. Das nimmt alles zu und das ist schon so ein Generationenproblem.
Wie kommen Sie finanziell durch die Corona-Krise? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit hier in SWR 2 Tandem. Vielleicht haben Sie auch eine Frage an unseren Studiogast. Das ist Frank Pormann von der Zentralen Schuldnerberatung in Stuttgart, der dort seit 20 Jahren arbeitet. Herr Pormann, das vielleicht nochmal. Sie haben vorhin gesagt, es gibt Fälle, denen Sie sagen, sie sind bei uns gar nicht richtig. Also man muss unterscheiden zwischen der Privatinsolvenz und der Unternehmensinsolvenz. Man kann sagen, bei Ihnen, da geht es immer um die Privatinsolvenz.
Wir sind vorrangig natürlich für private Personen, für normale Haushalte zuständig, weil jemand, der selbstständig ist und dann leider in den Konkurs kommt, während seiner Selbstständigkeit die Möglichkeit hat, ohne jegliche weitere Vorarbeit oder Vorbedingungen sofort eine Regelinsolvenz anzumelden. Gleichwohl haben wir aber auch Selbstständige, die erst ihr Gewerbe abmelden, sie beim Ordnungsamt abmelden, versuchen die Schulden dann selbst zu regulieren, durch diese Abmeldung quasi zu Verbrauchern oder zu ehemals Selbstständigen werden und die dann eben doch wieder bei uns landen, weil sie dann feststellen, dass sie alleine aus dieser Verschuldungssituation oder Überschuldungssituation doch nicht herauskommen.
Also kann man sagen, wer ein Unternehmen hat oder auch selbstständig ist, der sollte immer erstmal das Gespräch mit ihnen suchen und dann erst sein Gewerbe abmelden.
Also aus rechtlichen Gründen ist das irgendwie so, dass eine Insolvenz nach Gewerbeabmeldung schwieriger anzumelden ist als vorher. Deswegen bitte zuerst uns anmelden, uns anrufen, fragen, wie die Situation ist. Wir sprechen dann kurz über Möglichkeiten und gegebenenfalls würden wir dann empfehlen, zuerst die Regelinsolvenz anzumelden und eine Woche später das Gewerbe abzumelden. Leider machen es auch viele Personen umgekehrt. Das hat dann gewisse Nachteile, vor allen Dingen zeitliche Nachteile.
Wie ist das denn eigentlich bei einer Privatinsolvenz, wenn es dann erstmal soweit ist? Wie läuft die dann ab?
Also ich versuche mal so kurz, ganz grob das vorzustellen. Man muss vor allen Dingen daran denken, die ganzen Gesetze gibt es schon länger und die sind für die so Sachen wie für die Firma Schlecker oder die Firma Quelle, die ja beide in Insolvenz sind, genauso gemacht wie für Herrn Lisbeth Müller, Frau Lisbeth Müller. Die läuft genau dieselben einzelnen Stationen ab. Es ist also ein großes Verfahren. Aber die Grundzüge will ich kurz erklären. Es wird zunächst von einem Treuhänder oder Insolvenzverwalter, der vom Gericht bestellt wird, ist meistens ein Rechtsanwalt, die Faktenlage geklärt, das heißt das Einkommen geprüft, das Vermögen verwertet, also was Personen an Vermögen haben, wenn dann noch ein kleines Auto vorhanden ist oder eine Lebensversicherung, die auch nur 2000 Euro wert ist, aber das geht alles über den Teich, wird an die Gläubiger verteilt. Gleichzeitig wird auf der anderen Seite eben auch die ganzen Forderungen geprüft, werden nach Verjährung überprüft, die Kosten werden überprüft und es wird eine Tabelle aufgestellt, bei der dann die ganzen Gläubiger prozentual im Verhältnis zueinander aufgelistet sind. Danach, das ist so die erste Phase, danach gibt es einen sogenannten Schlusstermin und dann geht es aber in die Wohlverhaltensperiode weiter. Alles zusammen ist im Moment aktuell noch auf 6 Jahre, wird aber mit dem Restrukturierungsgesetz, was spätestens am 17. Juni 2022 in Kraft treten soll, auf 3 Jahre verkürzt. Also ab 2022 wird es eine 3-jährige Insolvenz geben. Und in dieser zweiten Phase wird dann halt nur noch Einkommen gefändet. Und die Klienten, die Probanden haben dann die Möglichkeit, auch wieder neu aus dem unfändbaren Lohnanteilen, die sie haben, kleines Vermögen anzusammeln, also einfach jeden Monat 100 Euro zu sparen. Nach 10 Monaten hat man 1000 Euro zusammen und kann dann schon wieder einen kleinen Mopedroller kaufen und der ist dann auch nicht mehr zur Insolvenzmasse zu ziehen, sondern der ist dann einfach neu oder man kann auch wieder einen neuen Bausparvertrag einrichten oder eine neue Lebensversicherung eingeben, wenn man aus dem, was unfändbar ist, die finanziellen Möglichkeiten hat. Man spricht an der Stelle da auch von dem redlichen Schuldner. Also der Schuldner soll nach dem Schlusstermin ein ganz normales Leben leben, wie jeder andere auch, mit allen Möglichkeiten, die er hat. Nur, dass sein Einkommen anhand einer Pfändungstabelle aus der Zivilprozessordnung eben gepfändet wird, also ein gewisser Teil einbehalten wird und an die Gläubiger verteilt wird.
Noch schöner ist es natürlich, wenn man gar nicht erst in diese Situation kommt. Wie kommen Sie finanziell durch die Corona-Krise? Das ist unser Thema heute in SWR 2. Wir haben jetzt eine Anruferin, das ist Frau Collinet. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe jetzt schon eine Weile zugehört und habe ich gedacht, ob ich wohl hier richtig bin, aber ich schildere kurz die Situation. Ich rufe an für meine Tochter, die Sendung nicht hören kann und in Schleswig-Holstein wohnt. Sie ist seit Mitte März in Kurzarbeit, hat da ein bisschen Geld bekommen, 60%. Für April hat sie nichts bekommen, wollte etwas hinzuverdienen, hat sich beim Arbeitsamt erkundigt, so 450 Euro. Na, hieß es, ja, das wird Ihnen angerechnet. Also das ist, finde ich, eine Bestrafung. Sie verdient eh schon nur 60% und möchte noch einen 450-Euro-Job für mindestens für einen Monat annehmen. Und dann soll sie nur 100 oder 160 Euro davon behalten dürfen. Ist diese Info korrekt?
Tja, Papa Baumann, ist Frau Collinet bei uns da richtig mit der Frage? Können Sie dazu was sagen?
Ja, also jetzt habe ich gerade so ein bisschen überlegen müssen. Das kann ich nicht so ganz beantworten. Es ist Folgendes, wenn Ihre Tochter auf Arbeitslosengeld 2 ergänzend angewiesen ist. Also sie hat wenig Arbeit, sie hat natürlich Ausgaben wie Miete und sowas. Und es kommt jetzt darauf an, diese 60% Kurzarbeit, wie viel das in der Tat nur ist.
Da hat sie sich schon beim Arbeitsamt erkundigt. Da sie aber in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft wohnt, braucht sie gar keinen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen, weil da nichts mehr oder weniger null dabei herauskommt.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hat die so ein Einkommen, dass sie sowieso kein Arbeitslosengeld 2 ergänzend bekommen würde. Dann kann sie natürlich auch jederzeit einen Minijob machen. Und die Frage ist dann, der soll dann auf die staatlichen Hilfen vom Kurz, also das Kurz, die 60% zahlt ja der Arbeitgeber. Das hat damit ja nichts zu tun.
Sie hat einfach die Information vom Arbeitsamt bekommen, sie dürfe nur einen Mindestbetrag, nicht mal die 450 Euro, die sie jetzt in einem Monat als Nebenjob verdienen könnte, dürfe sie nicht für sich behalten. Jetzt verdienen sie doch schon so wenig, also nur mit 60% verdienen sie es eh nicht so hoch. Sie arbeitet in der Bäckerei und da weiß man jetzt auch nicht, wann es irgendwann wieder weitergeht. Ich wollte nur wissen, ob die Information korrekt ist. Ich meinte, ich hätte im Fernsehen etwas anderes gehört, dass man nicht bestraft würde, wenn man sich noch um eine Zusatzarbeit bemühen möchte.
Es geht meines Wissens auch nicht auf das Kurzarbeitergeld, was von der Staat geht. Also der zahlt ja dann 20% dazu im Moment, beziehungsweise gestern wurde ja eine Erhöhung beschlossen.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist das auch nicht richtig, diese Information. Wenn jemand aber sehr wenig Geld hat und eben nicht in so einer Bedarfsgemeinschaft wohnen würde, und alleine damit auskommen müsste und dann auf dieses ergänzende Arbeitslosengeld 2 angewiesen würde, da würde das gegengerechnet werden, wobei es Werbungskosten gibt. Also da würde man trotzdem noch mehr haben als ohne, aber nicht den vollen Betrag von 400, wenn man 400 Minijob zum Beispiel hat. Also Sie haben teilweise recht und teilweise nicht. Es klebt so ein bisschen im Detail, wie viel die Tochter ganz genau verdient. Aber ich würde der Tochter empfehlen, doch auch eine Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein, da haben wir auch ganz kompetente Kollegen, anzurufen. Die können mit ihr in einem, also die Tochter selbst auch bitte, weil sie dann natürlich, da einfach konkrete Zahlen sagen kann und dann sitzt der Schuldnerberater mit dem Taschenrechner da und kann dann auch ganz konkret da Hilfestellung geben.
Ja, das hat sie nicht in Betracht gezogen, weil die Hoffnung doch besteht, dass vielleicht im Mai oder Mitte Mai ihr Betrieb wieder aufmachen könnte. Deswegen hat sie nur in Erwägung gezogen, einen Monat ein bisschen was dazu zu verdienen, dass einigermaßen sie über die Runden kommt, Aber wie gesagt, die Bedarfsgemeinschaft erschwert es auch dann, insofern.
Aber Fragen kostet ja nichts, ne?
Ja, natürlich. Gut, ich habe schon ein bisschen verstanden, aber ich sehe, dass es insgesamt zäh ist und auch momentan die Arbeitgeberin, die sie hat, momentan einfach nicht in der Lage ist, wie gesagt, ihr für April zumindest ihr 60% zu überweisen, ja. Wahrscheinlich hat sie den Antrag möglicherweise, das weiß ich nicht, noch nicht gestellt.
Das ist auch viel Bürokratie, denke ich mir, ne?
Ja, das ist also sehr schwierig. Also den Kleinstverdienern macht man es dann wirklich zu sehr schwer. Ah, da können Sie nichts dazu, aber ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben, ja.
Kein sehr Problem. Gerne. Ja, auch von mir einerseits sehr gerne.
Und Ihnen und Ihrer Tochter alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Wiederhören. Wir sprechen heute Abend über die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und wie man sie abfedern kann. Unser Experte, zugeschaltet aus Stuttgart, ist Frank Pormann von der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart. Herr Pormann, wie läuft denn so eine Schuldnerberatung ab? Vielleicht kann man es mal an einem konkreten Fall der jüngeren Zeit mal schildern.
Also wir sprechen jetzt von dieser weiterführenden Beratung. Das heißt, es hat sich jemand bei uns angemeldet. Wir haben gesehen, da ist jetzt ein Fall für uns. Der hat ist dann irgendwann an die Reihe drangekommen. Und wir würden dann, ja, so wie ich sagen würde, uns zunächst mit der Gegenwart beschäftigen. Das nennt sich Existenzsicherung. Das heißt, wir fragen nach, läuft die Mietzahlung korrekt? Hat er ein Konto, was ein Pfändungsschutzkonto ist? Ist da der richtige Pfändungsschutzbetrag gesichert? In der letzten Zeit hatte ich zweimal Fälle, wo ich zum Beispiel bei der Mietzahlung sagen konnte, dass das Jobcenter die Mietzahlung direkt an den Mieter geht, weil die Person aufgrund ihrer, psychischen Verfassung Schwierigkeiten hatte, das Geld, was sie einmal in Händen haben, dann auch dem Vermieter zu geben und nicht selbst für sich zu behalten. Also, dass wir dann sicher sein können, die Miete ist gesichert, die Wohnung ist gesichert. Wir gucken uns dann bei einem dann auch noch konkret die Frage nach irgendwelchen Geldstrafen oder auch Ersatzfreiheitsstrafen. Wir versuchen natürlich, die Leute aus der Freiheitsstrafe rauszuhalten, in gemeinnützige Arbeit zu verwenden oder aber kleine Ratenzahlungen mit der Staatsanwaltschaft auszumachen, also das alles zu klären, dass wir sagen können, also im Moment geht's der Person gut, kann so wie sie jetzt lebt erstmal weiterleben und hat keine Sorgen, dass sie morgen nicht mehr ans Geld kommt oder ins Gefängnis einfahren muss. Das ist die Gegenwart. Als nächstes gucken wir uns dann erst die Zukunft an. Ist der Person in der Lage, dauerhaft mit dem Geld auszukommen, auskommen mit dem Einkommen? Ist vielleicht das Einkommen zu gering? Wir prüfen das Einkommen. Gibt es zusätzliche staatliche Hilfen? Also momentan ist Kindergeldzuschlag bei Familien gerade ein großes Thema. Auch Wohngeld hat in den letzten 2 Jahren erheblich zugenommen. Also da wurden die Regelsätze deutlich erhöht, sodass für viele, die arbeiten, mit Wohngeld aus der Arbeitslosengeld-II-Situation, aus der Hartz-IV-Situation herauskommen, wenn sie es denn wüssten und den Antrag stellen. Also wir sehen dann zu, dass auch für die Zukunft Einkommen vorhanden ist, mit dem man auskommen kann und dann vor allen Dingen auch solche neuen Schuldenfaktoren, also Unterhaltsschulden zum Beispiel, ist gesichert, dass der Unterhalt gezahlt wird, muss man eine Unterhaltsanpassung vornehmen lassen oder auch der Klassiker natürlich die Rundfunkgebühren, kann man sich da befreien lassen. Viele Leute wissen einfach nicht, dass sie sich befreien lassen können und schaufeln jeden Monat schön Schulden an, die völlig unnötig sind. Also wir rufen so die ganze Situation desjenigen ran, dass der in die Zukunft dann auch quasi von uns entlassen werden kann. Und erst wenn wir sehen, dass diese zwei, die Gegenwart und die Zukunft, halbwegs geklärt sind, dann sagen wir so, jetzt bringen Sie uns doch mal die Unterlagen, damit wir mal gucken, was Sie für Altlasten haben und gemeinsam überlegen, wie wir diese Altlasten aus der Welt schaffen können.
Und wie oft kommt es dann zu einer Privatinsolvenz? Das Stichwort hatten wir ja schon.
Ja, das wir haben irgendwann mal eine Statistik gemacht. Da haben wir gesagt, dass wir eigentlich 50% der Fälle, die bei uns sind, für die finden wir auch eine Lösung. Ungefähr 25%, also ein Viertel, ist mit Insolvenz eine Lösung. Und ungefähr ein Viertel ist auch so, dass wir da keine Lösung finden, weder Insolvenz nicht. Das liegt zum einen daran, dass die Personen wegziehen, in andere Landkreise ziehen, wir aber nur für Stuttgarter zuständig sind. Das liegt auch daran, dass Termine nicht wahrgenommen werden. Also das kann an durchaus ganz unterschiedlichen Sachen liegen. Aber ein Viertel finden wir keine Lösung. Ungefähr ein Viertel unserer Klienten geht dann in die Privatinsolvenz, was auch eine gute Lösung sein kann, durchaus.
Und wie sieht die Lösung bei den anderen 50% aus? Also reden Sie dann auch mit den Schuldnern und sagen, drückt mal ein Auge zu oder warten Sie mal ein bisschen, der kommt schon wieder auf die Beine?
Also wir suchen natürlich erstmal den Kontakt zu den Gläubigern. Wir prüfen die Forderungen. Da wird streckenweise über Verjährung geht auch einiges weg, über Forderungsprüfung, weil die Inkassos doch oftmals Sachen berechnen, die aus unserer Sicht ungerechtfertigt sind. Und dann verzweigt es sich natürlich so ein bisschen. Ich sag mal, wenn die Schuldner, die bei uns kommen, dann eine relativ überschaubare Anzahl, so ich sag mal unter 5.000 Euro Gesamtverschuldung haben, dann kann man durchaus durch Ratenzahlungen, die man dann auf 2, 3, 4 Jahre anlegt, also einen Ratenplan erstellen, eines sogenannten Schuldenbereinigungsplanes, durchaus auch die Person selbst aus der Verschuldung holen. Ansonsten ist natürlich die Möglichkeit, das ist aber immer ein bisschen schwierig, dass man von einem Fonds, von einer sozialen Einrichtung, von einer Stiftung sich Drittmittel besorgt, sogenannte Drittmittel, die man dann Gläubigern anbieten kann und sagen kann, schaut mal her, ich habe hier den Betrag XY und den bekommt ihr nur durch mich. Der Schuldner alleine kann den gar nicht aufbringen. Also im konkreten Fall habe ich jetzt hier für eine Person, die auch 80 ist, von Grundsicherung lebt, trotzdem 2.000 Euro bekommen. Das ist ja eine Hausnummer schon für jemanden, der dauerhaft von Grundsicherung lebt. Und wenn man dann auch jemanden, der eigentlich 20.000 bekommt, also einen großen Bankkredit, aber wenn ich dem dann sage, hier kriegst du wenigstens ein Zehntel, ansonsten überleg mal, was du da bekommst für jemand, der mit über 80 in Grundsicherung ist, dann kann man da auch ganz gut Lösungen finden, ohne eine Insolvenz, die dann kurzfristig sind und natürlich den Leuten dann auch schnell helfen und die dann schnell auch Erleichterung verspüren und ja auch sehr dankbar sind. In keinem anderen Betätigungsfeld in der sozialen Arbeit habe ich so viel Dankbarkeit erlebt, in der Tat, wie hier in der Schuldnerberatung.
Was sind denn jetzt so die Corona-bedingten Fälle, die Sie gerade so haben? Also das, was wir schon erwähnt hatten, also die Miete wird zu viel, man ist in Kurzarbeit, man kann die Kredite nicht bedienen, solche Dinge?
Also was wir in der weiteren führenden Beratung in der Tat momentan feststellen, ich habe gerade gesagt, da hat jemand relativ wenig Schulden, hat einen Ratenplan für 3, 4 Jahre aufgestellt und den kann er jetzt natürlich einfach nicht mehr einhalten, wenn er in Kurzarbeit ist. Oder in einem anderen Fall ist es so, dass jemand halt eine Arbeitsstelle hatte als Reinigungskraft, also wechseln wollte, auch gewechselt hat, hatte schon einen neuen Arbeitgeber, dann fing Corona an und dann hat der Arbeitgeber gesagt, also wir warten mal, bis Corona vorbei ist und dann darfst du gerne wiederkommen. Und da waren Raten angedacht, die jetzt auflaufen und die das Ganze natürlich auch wieder teurer und schwieriger machen. Wir versuchen dann natürlich die Situation des Klienten zu schildern, bei den Gläubigern zu erreichen, dass keine neuen Kosten entstehen, dass die quasi stunden und wir dann in 3, 4 Monaten das fortführen können, was angedacht war. Aber da habe ich schon mehrere, die so ja Zahlungen einfach nicht machen konnten, weil die also Kurzarbeit, wobei Kurzarbeit ist an für sich ja nicht, wie soll ich es jetzt richtig sagen, um niemanden auf den Schlips zu treten, wenn jemand ein sehr gutes Einkommen hat und dann nur 60% dieses sehr guten Einkommens hat, dann kann der immer noch gut mit seinem Leben leben. Wenn aber jemand ein Niedriglohneinkommen hat und dann nur 60% vom Niedriglohn erhält, dann wird es schwierig.
Und gut, es gibt ja jetzt im Moment die Möglichkeit zu Stunden, zahlen muss man dann irgendwann doch, aber wie sieht es mit der Seite der Gläubiger aus? Machen die das dann auch oder gibt es da Fälle, wo die trotzdem drauf beharren? Oder wo man wirklich erstmal sagen muss, ne, liebe Bank, hier gibt es jetzt eine Ansage von der Bundesregierung, bitte mal warten.
Also die Ansage von der Bundesregierung, hatte ich vorhin schon gesagt, das ist in dem Schutzpaket des Bundestags vom 27.03.2020 enthalten, habe ich hier vor mir liegen, kann auch noch sagen, Drucksache 19-18110.
So genau, ja, brauchen wir es nicht.
Aber für die, da ist eben drin enthalten, dass laufende Verbraucherdarlehensverträge, Mietverträge und auch Verträge der Daseinsvorsorge, Gas, Fernwärme, Strom, Wasser bis zum 30.06. kein Grund für eine Kündigung sind. Das ist also zu schlucken. Aber wenn jemand mit uns einen Plan gemacht hat, der jetzt eine neue Ratenzahlung vorsieht und die neue Ratenzahlung wird gar nicht angefangen, dann wird es schwierig. Ja, und das waren so Fälle, wo wir also 3, 4, 5 verschiedene Gläubiger der Reihe nach bedient hatten und jetzt mittendrin auf einmal feststellen muss, jetzt kann ich den nächsten Gläubiger nicht, dem hatte ich versprochen oder dem hatte der Klient versprochen, ab März eine neue Rate zu zahlen und das kann er jetzt nicht leisten. Das ist halt ein bisschen ein Problem.
Wie ist das eigentlich? Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, dass Menschen zu Ihnen kommen, die eben im Niedriglohnsektor arbeiten, die dann natürlich erst recht ein Problem bekommen, wenn davon noch was wegfällt, wenn man davon dann auch noch die Kurzarbeit bekommt. Sind das so Ihre, ist das Ihre Stammkundschaft oder kommen auch Leute, die eigentlich gut verdienen, aber sich aus irgendwelchen Gründen einfach wahnsinnig verschuldet haben?
Also es kommen auch Leute, die gut verdienen oder zumindest rufen die bei uns an. Wobei wir jetzt aber sagen würden, wir haben ja auch noch Rivalen. Es gibt ja auch nur so ein paar Anwälte, die auch gerne tätig werden wollen. Und wenn also jemand also relativ gut verdient und die Möglichkeit hat, einen Anwalt auch zu bezahlen, dann empfehlen wir manchmal auch schon, weil der Anwalt kann ohne Wartezeit sofort tätig werden. Für uns haben wir, wie gesagt, im Moment eine Wartezeit von so 8 bis 10 Monaten, sind wir sehr gut dabei im Moment. Durch die Corona verschiebt sich vielleicht ein bisschen nach hinten. Wir waren vor 3 Jahren auch schon mal auf 20 Monate, haben aber netterweise neue Sachbearbeiterin von der Stadt seit 2 Jahren bekommen. Das hat das Ganze nach vorne gezogen. Also wir sind momentan bei 8 bis 10 Monaten. Das ist eigentlich ganz gut. Aber es gibt viele Anwälte, die sofort tätig werden wollen. Und wenn jemand viel Geld hat, dann sollte er sich überlegen, ob er da nicht doch einen Anwalt übernimmt oder ob er auf uns wartet.
Jetzt mal speziell zu Corona-Zeiten. Sind Sie da mit Ratsuchenden jetzt auch schon teilweise auf Ideen gekommen, wo Sie vielleicht doch noch Einnahmen machen können oder wie doch noch was geht?
Also wir sind natürlich dabei. Ich mache auch also ich gebe ja auch noch ein bisschen Fortbildung und da war ich auch schon mal, dass ich sage, wie kommt man mit wenig Geld über die Bühne? Also wir können eigentlich wenig Einkommen generieren. Ich habe eigentlich keinen Tipp, wo man noch Einkommen herholen könnte. Was wir eher sagen können, sind Hilfssachen wie die Bonuscard in Stuttgart, wie die Verkaufsläden. Also wo kann man billig einkaufen, wo kann man günstig einkaufen, wo gibt es Essen umsonst? Also solche Sachen, ja, dann das ganze BTHG, also Bundesteilhabegesetz, wenn es um Familien geht, wo kann man da noch für Kinder oder für Familienmitglieder etwas generieren, was wir selbst nicht bezahlen können? Angebote, also Stellenangebote, haben wir leider auch nicht.
Aber es gibt Stellen, nämlich Beratungsstellen wie Ihre. Wo denn überall?
Also die Beratungsstellen der Schuldnerberatung sind kommunal angegliedert. Also wie ich arbeite in Stuttgart für den Stuttgarter Bereich. Wir sind eine zentrale Schuldnerberatung. Das heißt, wir setzen uns aus 3 Trägern zusammen. Das ist in anderen Landkreisen oder anders. Aber Landkreis Ludwigsburg hat eine Beratungsstelle. Der Rems-Murr-Kreis hat am Landratsamt Berater. Böblinger Kreis, weil es gibt die Schuldnerberatung Böblingen. Es gibt vor allen Dingen auch, wenn man möchte, darf ich mal eben eine Internetseite
durchgehen. Ja, ganz kurz. Durchgehen. Wir sind nämlich am Ende der Sendung. Oh, deswegen, dann ganz, können Sie gerade noch sagen.
Ja, ganz schnell, weil die ist nämlich gar nicht so lang. Also www.forum-schuldnerberatung.de. Wenn man da seine Postleitzahl eingibt, also da gibt es irgendwie Beratungsstellen, suchen, Postleitzahl eingeben und dann kommen die Beratungsstellen raus, bundesweit, ist eine bundesweite Seite, die zur Postleitzahl zugehörig sind.
Das war SWR 2 Tandem heute zum Thema finanziell durch die Corona-Krise kommen. Unser Studiogast war Frank Pormann, Berater bei der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, ich danke Ihnen auch für die angenehme Moderation.
Die Redakteurin der Sendung war Martina Kögel. In der Technik war Gabi Baldowin und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser.